So, wir wollen leise werden. Okay, ich sollte erstmal eine Ansage machen. Es geht nämlich um die Frauenfreizeit. Ich habe gehört, heute ist der letzte Termin für die Anmeldung. Deswegen bitte denkt daran. Ansonsten haben wir heute eine freie Predigt und die betrifft heute besonders die Taufe. Wir haben nämlich einige Personen, die sich gerne taufen lassen möchten und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht für uns aber auch alle gut, dass wir noch mal etwas zu diesem Thema hören. Ich glaube, uns ist das sehr klar, mit der Taufe ist das nicht so einfach. Ich glaube, fast kein Thema hat die Christenheit so gespalten wie dieses Thema und irgendwie bei jeder Frage, die da aufkam, einmal, wer sollte getauft werden? Manche meinen, da kann man gar nicht genug oder früh genug anfangen, möglichst Säuglinge. Andere setzen vielleicht ein bestimmtes Alter an. Wiederum andere sagen, alle, die an Christus glauben, sollten getauft werden. Dann, wie sollte getauft werden? Besprengen, untertauchen. Dann, welche Wirkung hat die Taufe? Die einen sagen, die Taufe errettet. Die anderen sagen, nee, das ist nur ein Symbol. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Taufe? Es ist sehr interessant, im Epheserbrief, da zeigt Paulus anhand ein paar Dinge, die uns als Christen verbinden. Unter anderem sagt er Folgendes, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also zumindest dieses eine Taufe, da würden wir wahrscheinlich sagen, nee, also es gibt viele Taufen. Aber er sagt, nee, das verbindet uns, wir haben eine Taufe. Ist die Tauffrage überhaupt wichtig? Ich denke schon, zum einen enthält die Bibel die Aufforderung zu taufen, dann aber auch sich taufen zu lassen. Und ich denke, wenn die Taufe tatsächlich sogar etwas mit der Rettung zu tun haben könnte, dann sollten wir uns unbedingt dazu Gedanken machen. Denken wir aber auch an die Kirchengeschichte, zum Beispiel die Wiedertäufer, die haben ihr Leben gelassen wegen dieser Frage. Also muss das ja etwas Bedeutsames sein. Und wir versuchen heute, einige Antworten zu finden aus der Heiligen Schrift. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht jeder wird mir da folgen können und sagen, nee, das sehe ich aber anders. Aber lasst uns wenigstens versuchen, gemeinsam darüber nachzudenken, uns einfach auch mal wieder zu öffnen, vielleicht auch für ein paar neue Gedanken. Beginnen wir mit dieser wichtigen Frage, wer sollte getauft werden? Nun, der Befund in der Bibel scheint mir da erstmal nicht so kompliziert zu sein, zumindest zu dem, was ausdrücklich geschrieben steht. Das heißt immer wieder, wer an Christus glaubt, der soll getauft werden. Also klassisch sind solche Aussagen wie diese. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also zuerst der Glaube, dann die Taufe. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, wird uns zumindest eine Sache auffallen. Die Säuglingstaufe wird so nie konkret erwähnt. Was es aber gibt, sind die sogenannten Haustaufen. Da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 16. Also nehmt mir es heute nicht übel, ich werde hier und da verschiedene Stellen lesen. Nicht alles werdet ihr schaffen aufzuschlagen, aber versucht euch die Textstellen dann zu merken. Wir fangen an mit der Purpurhändlerin Lydia und ihr Haus. Apostelgeschichte 16, Vers 15. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort, und sie nötigte uns. Sie selber sagt, ich bin gläubig geworden. Es heißt dort aber, sie wurde getauft mit ihrem ganzen Haus. Und hier haben etliche abgeleitet und gemeint, naja, in diesem Haus könnten ja auch Säuglinge oder vielleicht auch Kleinkinder dabei gewesen sein und die wurden einfach gleich mitgetauft. Aber ich denke, es muss uns klar sein, mit diesem es könnte sein, ist das immer so eine Sache. Zumindest wenn wir daraus eine Lehre machen. Denn es gibt noch mehr Haustaufen. Der Kerkermeister von Philippi, die Verse 33 und 34. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde, der Nacht und wusch ihn die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Hier wird das explizit gesagt, das ganze Haus ist gläubig geworden. Also das ist ein Riesenwunder. Alle haben sich bekehrt. Dann aber nochmal Crispus und sein Haus, Apostelgeschichte 18, Vers 8. Da heißt es, Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also die Taufe wird immer wieder konkret mit dem Glauben verbunden. Alles andere sind eher Herleitungen und da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Es gibt aber noch ein Argument, das ich unbedingt reinbringen will und da sollten wir uns vielleicht auch erstmal drauf einlassen, weil das nicht ohne ist. Manche argumentieren folgendermaßen, die Säuglingstaufe könnte vielleicht auch ja, die Beschneidung ersetzt haben. In Kolosser 2, 11 und 12 werden zum Beispiel Beschneidung und Taufe auch in einem Atemzug erwähnt. Also hier das Argument. Wie war das im Alten Bund? Stellt euch mal vor, wir haben dort einen Ausländer, einen Fremdling, der kommt zum Glauben und er möchte zum Volk Gottes dazugehören. Was macht man mit ihm? Er wird beschnitten. Also sein Glaube geht der Beschneidung voraus. Bei ihm ist das so. Aber was geschieht jetzt in der zweiten Generation? Ja, da macht er Folgendes. Er hat dort einen Säugling, sein Sohn ist 8 Tage alt, den beschneidet er, obwohl er keinen Glauben hat. Also ab der zweiten Generation sieht das schon ein bisschen anders aus. Das bedeutet ja jetzt vielleicht nicht, dass dieser kleine Junge gleich errettet worden ist, aber irgendwie gehört er ja doch durch die Beschneidung zum Volk Gottes dazu, irgendwie äußerlich gesehen zumindest. Ja, und so könnte es jetzt auch im Neuen Testament sein. Wenn die Taufe unsere Zugehörigkeit zum Volk Gottes kennzeichnet, da könnte es doch hier genauso sein. Die ersten Heiden kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Ja, aber was machen die dann? Die nehmen ihre Kinder und sagen, die sollen auch mit dazugehören. Ja, vielleicht sagen wir nicht gleich, die sind mit errettet, aber die gehören irgendwie mit zum Volk Gottes. Also es ist so eine Art vielleicht Segenstaufe und die sollen mit in den Raum der Gemeinde dazukommen. Das ist die Argumentation. Aber auch hier haben wir dieses Problem. Diese Ableitung und diese Argumentation finden wir im Neuen Testament nicht. Im Alten Testament war das klar geregelt, das war so. Im Neuen Testament steht das nicht so. Und vielleicht müssen wir auch erstmal begreifen, was ist denn Israel? Israel ist eine tatsächliche Nation mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir finden hier ein eigenes Land, eine eigene Regierung. Ja, es ist ein besonderes Volk, ein von Gott erwähltes Volk. Und dieses Bewusstsein sollten alle bekommen, von klein auf. Und doch sagt auch das Neue Testament, nicht jeder Israelit war ein wahrer Israelit. Zum Beispiel steht das in Römer 9, Vers 6, also geistlich gesehen. Und das ist der Unterschied zur Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist ein geistliches Volk und besteht nur aus Gläubigen. Das war in Israel anders gewesen. Und daher sollte auch der Glauben immer in Verbindung mit der Taufe stehen. Also vielleicht, dass wir diesen Unterschied sehen zwischen Alten und Neuen Testament. Ja, zum Alter der Täuflinge gibt die Heilige Schrift keine Aussage. Ich wollte heute aber einiges von den frühesten Kirchenvätern mal vorlesen, damit ihr vielleicht mal seht, wie die auch denken. Sie sind nicht unsere absolute Autorität. Ja, die denken auch in manchen Dingen verschieden und doch gibt es viele Gemeinsamkeiten und da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Also ich habe hier den Kirchenvater Tertullian, der schreibt 198 nach Christus etwas sehr Hilfreiches in Bezug auf Kinder. Ich lese das mal vor. Lasst die Kinder kommen, während sie aufwachsen. Lasst sie kommen, während sie lernen. während sie lernen, wo sie hinkommen sollen. Lasst sie Christen werden, wenn sie Christus kennengelernt haben. Warum in der unschuldigen Lebensphase hasten? Wenn jemand die gewichtige Bedeutung der Taufe versteht, wird er ihren Empfang mehr fürchten als ihre Verzögerung. Der gesunde Glaube ist die Sicherheit für die Errettung. Da macht er das sehr, sehr deutlich. Habt keine Angst mit euren Kindern. Lasst sie das doch erstmal begreifen. Wenn sie wirklich gläubig geworden sind, sind sie auch errettet. Ja, lasst sie das gut überdenken. Aber dazu möchte ich auch sagen, bei der Säuglingstaufe finden wir sehr, sehr früh auch bei den Kirchenvätern unterschiedliche Meinungen. Also es gibt schon in der frühesten Zeit Kirchenväter, die sagen, wir würden Säuglinge taufen, zum Beispiel Irenäus oder Cyprian. Welche Wirkung hat die Taufe? Zuerst, was ich erwähnen möchte, sie ist nicht das Mittel zum ewigen Leben. Im Neuen Testament wird eine Sache sehr klar gemacht, nämlich das Neue Testament schlägt keinen anderen Heilsweg ein als das Alte Testament. Das heißt, im Alten wie auch im Neuen Testament bekommen wir Zugang zum Heil durch den Glauben. Und das wird sehr schön dargestellt in Römer 4, am Beispiel vom Abraham, das könnt ihr gerne aufschlagen, Römer 4. Ich lese mal erstmal Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das wird jetzt auf uns angewandt in den Versen 23 bis 25. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das heißt doch Folgendes. Wenn die Beschneidung heilsnotwendig gewesen wäre, dann würden wir die Beschneidung auch im Neuen Testament vorfinden. Aber da merken wir ja ganz besonders, wie sehr sich die Apostel dagegen sträubten. Das Apostelkonzil oder was wir jetzt gerade predigen, den Galaterbrief. Oder anders ausgedrückt, wenn die Taufe heilsnotwendig gewesen wäre, dann würden wir die Taufe schon im Alten Testament vorfinden. Tun wir aber nicht. Also ganz, ganz wichtig, mittels des Glaubens werden wir errettet. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Alex hatte in der letzten Predigt gesagt, ich muss aufpassen vor dem Wort aber. Deswegen habe ich es anders formuliert. Doch bitte beachten, die enge Verknüpfung von Glaube und Taufe. Und darauf möchte ich heute ganz besonders meinen Fokus setzen, weil ich glaube, das geht in unseren Reihen manchmal unter. Im Neuen Testament wird die Taufe aufs Engste mit der Errettung verknüpft. Aufs Engste. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Oder denken wir an die Pfingstpredigt. Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Merken wir, Buße und Taufe wird in Verbindung gebracht mit Sündenvergebung und der Gabe des Heiligen Geistes. Und für uns ist das immer sehr problematisch. Und das merke ich immer wieder. Und dann versuchen wir auseinander zu dröseln. Das eine hat doch was mit damit zu tun und danach kommt erst das und so weiter. Wisst ihr, Petrus macht sich gar nicht die Mühe. Glaube, Taufe, Vergebung der Sünden, Gabe des Heiligen Geistes in einem Atemzug. Ähnliches macht auch der Apostel Paulus. Er erzählt nämlich von seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 22. Da erzählt er die Geschichte, wie es abgelaufen ist. Und er erzählt von dem Ananias, der ihm begegnet ist und von seiner Aufforderung. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Auch sehr eng miteinander verbunden. Also die Sünden abwaschen lassen, so drückt er es aus. Oder auch eine ganz enge Verbindung von Taufe und Glaube finden wir in Kolosser 2, Vers 12. Da heißt es, wir sind mitbegraben worden in der Taufe, aber mit auferweckt durch den Glauben. Fast austauschweise benutzt er das. Und so reden auch ständig die frühesten Kirchenväter, das ist mir aufgefallen, also die reden immer wieder so, durch die Taufe findet Reinigung und Vergebung statt. Durch die Taufe werden wir neu geboren. Durchweg findet ihr das. Beispielsweise Justin der Märtyrer, 160 nach Christus. Darum haben wir geglaubt und bezeugen, dass die Taufe, die er angekündigt hat, allein die Umkehrenden reinigen kann. Es wird wieder in Bezug auf die Taufe gesetzt. Ich glaube, das Ganze ist auch kein Problem. Wir müssen eines bedenken. Glaube und Taufe traf damals zeitlich zusammen. Das war eigentlich eine Situation gewesen. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kam und den Herrn annehmen wollte, ließ er sich gleich taufen. Das heißt, sein Herzensglaube fand sofort einen Ausdruck. Und irgendwie brauchen wir das ja auch. Das heißt, die Taufe war nicht ja irgendwie Ausdruck einer längst geschehenen Bekehrung. Manchmal drücken wir das ja so aus. Vor 3 Jahren habe ich mich bekehrt und jetzt möchte ich nochmal einen Gehorsamschritt machen und mich taufen lassen. Das eine ist zeitlich gesehen weit, weit weg. Und deswegen reden wir auch so. Damals war das nicht so. Die Taufe stand ganz am Anfang, sofort. Sofort war die Taufe da gewesen. Und deswegen ist mir auch eine Sache aufgefallen, die Kirchenväter sprechen da auch nicht von einem Symbol. Dieses Wort benutzen sie eigentlich nicht. Sondern wenn, dann sprechen sie von einem Zeichen oder von einer Art Siegel auf unseren Glauben. Und gerade mit dem Siegel, das gefällt mir sehr gut. Das heißt, die Taufe steht im ganz engen Zusammenhang von Heilsdingen. Wir reden da von Reinigung, Vergebung, neuer Geburt, Gabe des Geistes, so wie Petrus eben spricht. Und jetzt sage ich auch, wann es problematisch wird. Problematisch wird alles, wenn Taufe vom Glauben gekoppelt wird und wir anfangen so zu reden, dann haben wir ein Problem. Tertullian hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, denn wer wird dir, einen Mann mit so treuloser Bekehrung, einen einzigen Spritzer Wasser gewähren? Einige glauben jedoch, dass Gott sich verpflichtet habe, auch den Unwürdigen das zu geben, was er versprochen hat. So verwandeln sie seine Großzügigkeit in seine Sklaverei. Fallen danach nicht viele wieder aus der Gnade? Wird diese Gabe nicht am Ende wieder von vielen genommen? Damit will er nur sagen, passt auf, dass dir Gott nicht zu einem Sklaven der Taufe macht. Als ob mit der Taufe etwas Magisches passiert. Und egal wer da reingeht, der wird errettet. Er sagt, nee, so ist das nicht. Er sagt sehr wohl, es muss eine Bekehrung stattfinden. Das ist hier kein magisches Wasser, ja, das nicht bedingt ist irgendwie mit dem Glauben. Jeder, der da hineinsteigt, sollte gläubig sein. Und deswegen zitiert er auch einen Vers dazu. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7, Vers 6. Also er warnt davor, dass man die, bei der Taufe solltet ihr nicht zu unkritisch sein. Hört euch das an, was da passiert ist. Ich glaube, man kann es besonders bei unseren Kirchenkindern sehr gut sehen, wie eng Glaube und Taufe zusammenhängen. Wenn ihr ein Kirchenkind fragt, das weiß ich von meiner Tochter, bezüglich dem Glauben, dann wird sie euch Folgendes sagen. Vom Gefühl her glaubt sie schon seit jeher. Es gibt für sie keine Phase, wo sie nicht geglaubt hätte. Und dann kommt doch diese wichtige Frage, soll ich mich taufen lassen oder nicht? Und dann müssen sie sich das plötzlich wirklich überlegen, ist mein Glaube wirklich echt? Will ich Jesus wirklich nachfolgen? Und ich bin davon überzeugt, an diesem Zeitpunkt geschieht bei vielen Kindern nämlich die wahre Bekehrung. Nämlich an dem Punkt, wo sie sich taufen lassen. Da machen sie für sich wirklich klar, ich meine es ernst. Da wird die Entscheidung für viele getroffen. Und ich glaube, bei vielen hört auch mit der Taufe die Ungewissheit auf. Weil sie sich das sagen, jawohl, das war mein Punkt gewesen. Hier bin ich diesen Schritt gegangen. Und deshalb auch meine Bitte, lasst uns Taufe nicht bloß so als ein Anhängsel sehen. Eine Notwendigkeit, man muss sich eben auch noch taufen lassen. Nein, nein, die Taufe ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen sie vielleicht noch enger in Verbindung setzen mit der Bekehrung. Und dann wird das wirklich zum Ausdruck kommen, um was es dort geht. Ein paar Punkte grundsätzlich. Welche Bedeutung hat die Taufe? Manches habe ich schon gesagt. Das Erste, die Taufe markiert den Beginn der Nachfolge. In Matthäus 28 haben wir den Missionsbefehl. Und ich lese den mal aus der Münchner Neuen Testament vor. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Eine sehr, sehr genaue Übersetzung. Sie gibt das so wieder. Geht nun, macht zu Schülern alle Völker, taufend sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrend sie, alles zu bewahren, wie viel ich euch geboten habe. Das heißt, das Jüngermachen findet mit der Taufe statt und der Belehrung. Aber auch hier ganz zuerst die Taufe. Wenn du ein Jünger Jesu werden willst, lass dich taufen. Das ist der Ausdruck davon. Und mir scheint, diesen Anfang, den haben wir häufig ersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht weil wir hier kein Taufbecken in der Nähe haben. Aber es gibt zum Beispiel den Altarruf, wenn du wirklich Jesus nachfolgen willst, dann komm bitte nach vorne. Also irgendwie soll man es ausdrücken. Oder wenn du in die Gemeinschaft der Heiligen willst, gib doch bitte ein Zeugnis ab. Das war früher nicht so. Früher hat man aufgefordert, dann lass dich taufen. Wenn du es mit Jesus ernst meinst, dann zeig es jetzt. Dann lass dich taufen. Und somit wurde das, die Taufe, zu einem Bekehrungsschritt. Hier hat man das buchstäblich gleich gezeigt. Die zweite Sache, die Taufe stellt das Heilsgeschehen dar. Und das sollten wir nicht falsch verstehen. Also mit der Taufe, das ist keine Theaterveranstaltung. Ich finde, da ist auch nichts Theatralisches dabei. Das ist eine sehr einfache Handlung. Und doch sagt die Handlung sehr viel aus. Ich denke, die Stelle uns sehr gut bekannt. Römer 6 können wir gerne nochmal aufschlagen. Das ist auch an uns gerichtet, die wir uns vielleicht schon taufen haben lassen, aber wir sollen daran erinnert werden, was wir dort zum Ausdruck gegeben haben. Römer 6. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wir machen eine Rückschau. Nein, wir gehen nicht zurück zu der Situation, wo wir uns bekehrt haben. Ich will es jetzt nochmal sagen, die Taufe ist der Zeitpunkt der Bekehrung. Wir gucken nämlich noch viel weiter zurück. Was er hier beschreibt, ist nämlich ein Geschehen, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Wir sehen dort nämlich Jesus Christus am Kreuz hängen und er stirbt einen grausamen Tod. Doch es wird deutlich, er tut das nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen. Das heißt, er tut das stellvertretend für andere. Und durch den Glauben wird die ganze Sache sehr persönlich. Plötzlich ist es nicht mehr so, dass Christus für sich irgendwie stirbt, sondern ich kann sagen, als Christus starb, hat er mich in seinen Tod hineingenommen. Als er begraben wurde, wurde auch ich dort mit hineingenommen. Mein altes Leben ist vorbei, es ist gerichtet worden. Und er steht jetzt auf, aber auch dort hat er mich hineingenommen. Ich darf ein neues Leben führen. Und das drückt man gerade in der Taufe aus. Wir sterben, gehen hinein in die Gerichtsfluten, in das Wasser hinein und sieht man nicht mehr. Das alte Leben ist vorbei. Und dann stehen wir auf und führen ein neues Leben. Und in der frühesten Christenheit war das auch so. Da stand er da vorne, hat seinen Glauben bekannt, hat gesagt, doch, dieser Botschaft glaube ich. Er ging sofort hin zur Taufe und als er rauskam, hat er gesagt, und jetzt beginne ich ein neues Leben. Das war zeitlich gesehen seine Bekehrung gewesen. Deswegen spricht die Bibel auch so. Dieses mit hineingenommen sein wird, glaube ich, auch sehr gut dargestellt durch den Täufer. Ich meine, wir praktizieren ja keine Selbsttaufe, das könnten wir ja auch machen. Aber dadurch, dass ein anderer da ist und das an mir vollführt, sage ich auch, ich konnte das alleine nicht machen. Da war ein anderer, der mich hineingenommen hat in Tod, Begräbnis und Auferstehung. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir jemanden haben, der andere tauft, ja, damit das zum Ausdruck kommt. Ich glaube, vielleicht wird jetzt auch klar, welche Taufform vielleicht besonders geeignet ist und aussagekräftig ist, dass gerade dieses Untertauchen. Aber mir ist auch dort aufgefallen, die Kirchenväter waren da nicht zu dogmatisch. Bei manchen finden wir das Untertauchen wieder, bei anderen das Begießen. Wenn ich von Begießen spreche, meine ich hier nicht einfach diese Besprengung, so ein paar Spritzer Wasser. Das war tatsächlich ein Begießen gewesen. Ja? Da war viel Wasser, was über den Kopf kam. Ja, das war das Begießen gewesen. Das erste spricht mehr von der Vereinigung, hatten wir gerade gehört, mit Christus in Tod, Begräbnis und Auferstehung. Das andere gibt mehr zum Ausdruck unsere Reinigung. Deswegen gab es beides. Ich habe hier etwas aus einer frühchristlichen Schrift, das ist die Didache. Das ist eine Schrift, ungefähr 80 bis 140 nach Christus wurde die verfasst. Das heißt, da hat der Apostel Johannes vielleicht noch gelebt. Und dort lesen wir, nutzt fließendes Wasser, das heißt vielleicht ein Fluss. Wenn nicht vorhanden, dann stilles Wasser. Wenn kein kaltes Wasser vorhanden ist, dann nutzt warmes Wasser. Wenn alles nicht vorhanden ist, sollte man Wasser dreimal über den Kopf gießen. Das heißt, hier steht, nehmt das, was da ist, aber tauft. Macht euch nicht darüber zu viel Gedanken, dass ihr, wer weiß, wohin pilgern müsst, nehmt das, was da ist. Aber Hauptsache, ihr sollt taufen. Das ist wichtig. Vielleicht auch interessant, mal hinzuhören, was den Kirchenvätern wichtig war im Rahmen der Taufe. Ich möchte das einfach mal erwähnen. Ein paar Beispiele. Manche legten unheimlich viel Wert aufs Fasten. Der Täufer sollte vorher fasten, der Täufling sollte vorher fasten. Das war ein Gedanke. Andere betonen besonders das Bekenntnis im Rahmen der Taufe, ja bis dahin, dass der Sünde abgesagt wurde und dem Teufel. Und was häufiger vorkommt, ist ein dreifaches Untertauchen oder Begießen, also im Hinblick auf die Dreieinigkeit. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber dazu finden wir im Neuen Testament nichts. Eine dritte Sache, die ich noch mal kurz erwähnen will, die Taufe als öffentliches Bekenntnis, dazu hatte ich schon einiges gesagt, aber wer das Neue Testament liest, merkt, dass es eine wichtige Sache ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wieder Herzensglaube und Bekenntnis, es gehört beides zusammen. Sowas gibt es gar nicht, dass ein Herzensglaube da ist und nicht bekannt wird. Also, das brauchen wir immer wieder. Ein Bekenntnis drückt eben aus, was innerlich stattfindet. Eine vierte Sache, die gehört dazu, die Taufe als Stellungnahme in der Welt. Es ist ja nicht nur so, dass die Taufe bei uns Christen akzeptiert wird. Wir merken das sehr, sehr gut, auch gerade in Ländern, wo vielleicht auch der muslimische Glaube praktiziert wird, welchen Wert die Taufe zuschreiben. Also wie ist das bei einem Muslim? Er fängt an, sich für den Glauben zu interessieren. wagt es vielleicht schon sogar seinen Glauben irgendwo auszudrücken. Vielleicht kennt er welche aus seiner Familie, da traut er sich noch. Und das wird irgendwie vielleicht noch geduldet. Und man wartet auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich wo er es wagt, sich in der Taufe zu einem Christen zu bekennen. Und da sind die ganz vorsichtig. Wenn man das nämlich macht, dann ist völlig klar, jetzt ist er ein vollständiger Christ geworden. Vorher war das nur so ein halber Christ. Mit der Taufe wird man für die ein vollständiger Christ. Mag sein, dass du es in deinem Herzen schon früher vor Gott warst, aber in der Welt bist du ab diesem Zeitpunkt ein Christ. Und das sollten wir nicht einfach abtun. Hier beziehen wir Stellung. In 1. Korinther 15, Vers 29 drückt sich Paulus etwas geheimnisvoll aus. Er sagt, was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum werden sie auch für sie getauft? Also Paulus verteidigt hier die Auferstehungshoffnung und er hat hier folgendes Argument. Er sagt, wie ist das mit den verstorbenen Christen? Die haben unheimlich viel für Christus gelitten, sind sogar in den Märtyrertod gegangen. Und er sagt, sie waren quasi an der Front gewesen. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Und jetzt sagt er, und jetzt kommt die nächste Generation und die kommt jetzt an die Front. Aber wie kommen sie an die Front? Er sagt, durch die Taufe. Durch die Taufe kommt man nämlich ganz nach vorne und kriegt alles ab. Und er sagt, wenn es die Auferstehungshoffnung nicht gäbe, wozu lassen wir uns taufen? Wozu tun wir uns das an? Also muss es doch etwas dran sein an dieser Auferstehungshoffnung. Aber merken wir auch hier, er argumentiert mit der Taufe. Mit der Taufe stehen wir ganz vorne an der Front. Und das sieht die Welt auch so. Aber ich glaube, die Taufe hat da auch einen bewahrenden Charakter. Was ruft Petrus den Menschen in Apostelgeschichte 2, Vers 40 zu? Er sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und dann heißt es ganz einfach, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das heißt, durch Glauben und Taufe lassen wir uns erretten von einem verkehrten Geschlecht. Und das war für die Menschen so. Durch den Glauben und durch die Taufe wussten sie ganz genau, wir gehören nicht mehr dazu. Das heißt, wir kommen auch nicht mehr um mit diesem verkehrten Geschlecht. Aber das Zweite folgt auch daraus. Sie wurden auch errettet von diesem verkehrten Geschlecht. Das kann bedeuten, dass sie jetzt viel Drangsal bekamen, Probleme bekamen. Auf der anderen Seite war jetzt so eine klare Trennung da, dass die ganze Inkonsequenz aufhörte. Und das merken wir ja bei manchen Christen, in Anführungsstrichen Christen. Die versuchen doch irgendwie da beizubleiben, bei diesem verkehrten Geschlecht, wollen da anerkannt sein, bloß nicht Probleme haben. Okay, lassen sich halt nicht taufen und schwimmen mit. Und was merken wir? Ein Leben voller Inkonsequenz, immer wieder ein schlechtes Gewissen und man kommt davon nicht weg. Die müssten sich einfach mal taufen lassen, das zum Ausdruck bringen, ich gehöre nicht mehr zu euch. Und dann würden sie sofort merken, dass da ein Trennstrich gezogen ist. Die würden gleich sagen, aha, das ist jetzt einer von der anderen Seite. Es gibt Probleme, bewahrt uns aber auch. Deswegen ist das so wichtig. Ich würde es mal so ausdrücken, es sagt häufig mehr darüber aus, wenn wir die Taufe verweigern. Da ist nämlich die Frage, schämen wir uns? Wollen wir doch nicht so ganz? Wollen wir doch noch gut angesehen sein in der Familie, in der Welt? Und ich sage mal so, wenn jemand sich weigert, taufen zu lassen aufgrund dieser Dinge, dann ist sehr zu bezweifeln, ob das überhaupt ein Christ ist. Und da sagt die Taufe sehr, sehr viel aus. Die bringt das nämlich zum Ausdruck. Wir haben bei dem Mose auch eine interessante Begegnung. Er wird berufen von Gott. Und dann heißt es ganz plötzlich, es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Ich sage, was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Geschichte? Gerade berufen worden, der Herr will ihn schon töten. Ja, und dann wird das auch erklärt. Er hat nämlich seinen Sohn nicht beschneiden lassen. Und dann übernimmt das seine Frau für ihn. Wahrscheinlich konnte er nicht, aus irgendwelchem Grund. Und wir merken, ihr ist dieser Ritus völlig zuwider. Sie hasst es, dass sie das machen muss. Sie nennt ihn dann auch ein Blutbräutigam und so weiter. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Aber es war wichtig. Warum war die Beschneidung so wichtig? Nun, dieser Mose sollte nämlich Führer des Volkes Gottes sein. Das war ein Bundesvolk gewesen. Und sein eigener Sohn hatte dieses Bundeszeichen nicht gehabt. Und das ging einfach nicht. Und so ist es auch bei uns. Wir gehören zum Herrn. Mit uns wird ein neuer Bund geschlossen. Ja, dann lass uns auch dieses Siegel drauf machen lassen. Die Taufe. Ein Punkt überspringe ich jetzt einfach. Das ist nämlich auch eine Bitte um ein gutes Gewissen. Das könnt ihr gerne mal nachschlagen. 1. Petrus 3, 21. Schreibt euch die Stelle vielleicht mal auf. Ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, der für uns vielleicht auch ganz wichtig sein könnte. Nämlich die Frage nach der Wiedertaufe. Und da möchte ich zuerst sagen, ich möchte Paulus' Aussage sehr ernst nehmen, der sagt, es gibt nur eine Taufe. Und dahinter verbirgt sich eine sehr wichtige Wahrheit. Wisst ihr, Christus hat sich einmal für uns hingegeben. Und wenn wir anfangen, uns ständig nochmal taufen zu lassen, dann leugnen wir gerade das. Einmal hat er sich für uns hingegeben. Und das drücken wir damit aus, mit dieser einen Taufe. Das sollten wir im Kopf behalten. Und diese Tatsache wollen wir auch nicht leugnen. Aber wir finden auch im Neuen Testament eine Art Wiedertaufe. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 19. Paulus ist in Korinth unterwegs, findet dort eine Gruppe von Gläubigen. Der wundert sich, diese Gläubigen haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und er forscht ein bisschen nach, wie war das denn bei euch? Und die erzählen ihm, ja, wir sind getauft worden, aber auf den Johannes, den Täufer. Das war unsere Taufe gewesen. Und dann versteht Paulus, sie waren noch nicht so weit. Und dann erzählt er ihnen die ganze Geschichte von Jesus und er tauft sie auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann lesen wir, kommt der Heilige Geist über sie. Das ist die erste Wiedertaufe, würde ich mal so sagen, im Neuen Testament. Und auch die Kirchenväter sprechen von der Wiedertaufe und haben sie auch praktiziert. Und das haben sie ganz besonders dann getan, wenn die vorherige Taufe etwas mit einer Sekte zu tun hatte. Und hier hören wir mal den Kirchenvater Cyprian, 250 nach Christus, sagt er Folgendes dazu. Allerdings sagen wir nicht, dass diejenigen, die von einer Sekte kommen, von uns wieder getauft werden, sondern getauft. Denn es ist doch so, sie haben dort nichts empfangen, da es dort nichts gab. Er sagt, wir sprechen gar nicht von Wiedertaufe. Für uns ist das die erste Taufe, denn dort war ja nichts. Und das sind so ein paar vielleicht Dinge, die wir nochmal überdenken sollten. Wenn die Taufe nicht mit dem Glauben verbunden war, sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir uns nochmal taufen lassen sollten. Oder wenn die Taufe nicht mit der Erlösung mit Jesus zu tun hatte, sondern mit irgendetwas anderem. Oder wo zum Ausdruck gebracht wurde, Jesus plus irgendetwas. Sollten wir darüber nachdenken. Oder wenn die Taufe nicht im Namen des dreieinigen Gottes stand, weil ich vielleicht zu einer Sekte gehörte, wo das geleugnet wurde, sollte ich ernsthaft darüber nachdenken, ob diese Taufe, die vorherige Taufe, etwas wert war. Aber wenn jemand 10 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist und plötzlich für sich erkennt, ach, das damals mit der Besprengungstaufe, das war vielleicht doch nicht so richtig, ich würde mich doch lieber untertauchen lassen, also da hätte ich ganz große Skepsis. Ja, wir wollen doch dabei bleiben, es gibt am Ende nur eine Taufe. Und manchmal ändern sich da auch unsere Meinung darüber, über die Taufform oder dergleichen, aber vielleicht sollten wir uns wegen solchen Dingen nicht nochmal taufen lassen. Ja, ich glaube schon, da müssen wir bei Paulus bleiben. Es gibt eine Taufe. Ich möchte abschließen mit der Geschichte der Täuferbewegung, begann circa 1520. Ihnen wurde irgendwann klar, dass mit dieser Säuglingstaufe großes Unheil angestiftet wurde. Und es ging da vielleicht nicht so sehr um die Säuglingstaufe an sich, sondern was man dazu sagte, nämlich oder was man darunter verstand. Unter der Säuglingstaufe verstanden die großen Kirchen nämlich eine Wiedergeburtstaufe. Das heißt, das kleine Säugling wurde getauft und wurde dadurch errettet. Und damit hatten die ein großes Problem. Was passierte in der Kirche? Es gab viele Personen, die nannten sich Christen, hatten aber keinen echten Glauben. Am Ende waren das eigentlich gottlose Heiden, die sich einfach Christen nannten. Und wie sollte man da noch unterscheiden können? Alle gingen zur heiligen Messe, alle hatten daran teil. Sehr zu bedenken. Oder wie sollte man in diesem Rahmen Gemeindezucht üben? Unmöglich. Da sind ja schon Haufen Ungläubige drinne. Das kannst du gar nicht mehr praktizieren. Und da haben sie sich gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Am 21. Januar 1525 sehen wir in der Schweiz einige Männer zu einem See stampfen. Es geht durch den Schnee, es ist eiskalt. Und dann tritt ein Mann hervor, einen Jörg Blaurock. Den hat man so genannt, weil er mal so einen blauen Mantel hatte. Jörg Blaurock. Er betet und dann bittet er den Konrad Grebel, dass er ihn doch taufen möge. Das war damals ein Skandal. Grebel macht das und dieser Jörg Blaurock, der gerade getauft wurde, geht dann zu allen anderen und tauft die auch gleich mit. Die hatten ein ganz großes Anliegen. Sie sagten, wir wollen echte Gemeinde Jesu haben. Und für sie bedeutet das ein klares Ja zu Jesus Nachfolge. Und das drückt sich eben in der Glaubenstaufe aus. Und mit solchen wollten sie Gemeinschaft haben, mit solchen wollten sie das Brot brechen. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen bei den Kirchenvätern. Dadurch, dass man die Taufe ganz an den Anfang gezogen hatte, war damit auch sehr, sehr klar, auch für die, erst durch die Taufe kommt man in die Gemeinschaft der Heiligen hinein. Und das drückt sich zum Beispiel bei einem Kirchenvater so aus, der sagt, und wenn jemand getauft wird, dann sagen wir ihm, wo wir uns versammeln. Man wollte keine anderen Leute haben. Und gerade in Verfolgungszeiten wird uns das wichtig werden. Da wollen wir wissen, hast du dich taufen lassen oder nicht? Oder läufst du nur so eben mit? Ganz, ganz wichtig. Auch Thema Brotbrechen. Bei den frühesten Christen war völlig klar, nur wer getauft wird, nimmt am Brotbrechen teil. Nur die wahren Heiligen nehmen daran teil. Das wird nicht vorgezogen. Die Taufe war ganz am Anfang da. Und dadurch wurde auch Gemeinde gekennzeichnet. Nur die wahren Gläubigen. Bei den Täufern war es so gewesen, viele erlitten einen furchtbaren Märtyrertod. Und die Verfolgung kam nicht von irgendwem, sondern von der großen Kirche. Und das müssen wir diesen Leuten lassen. Sie verteidigten sich auch nicht mit dem Schwert. Das waren wirklich erklärte Pazifisten gewesen. Die haben das alles erduldet. Und wenn es jemand interessiert, eine besondere Geschichte von den Wiedertäufern, möchte ich eine besonders erwähnen. Das ist nämlich der Michael Sattler. Michael Sattler und seine Ehefrau Elisabeth. Diesen Michael Sattler hat man grausam misshandelt aufgrund seines Glaubens, aufgrund der Taufe. Und dann hat man ihn am Ende verbrannt. Seine Ehefrau hat man ein paar Tage später genommen und ertränkt. Und das war die übliche Hinrichtung der Wiedertäufer. Man hat die gefesselt und einfach in den See geworfen. Da gehörten die Wiedertäufer nämlich hin, in deren Augen. Und so merken wir, wie viel vielleicht doch mit der Taufe verbunden ist. Lasst uns ihre Bedeutung nicht schmälern, aber lasst uns sie auch niemals von dem Glauben lösen. Und der Herr leite uns in all diesen Gedanken. Amen.